Die Presse. Mutlak Butlan. Diese Wortkombination klingt sogar für die Menschen in der Türkei ein wenig eigen. Der Begriff aus dem türkischen Zivilrecht ist derzeit in der Türkei in aller Munde und hat es auch in die Popkultur geschafft, wie wir hier in einer Version gehört haben. Ich bin Clemens Patek, seit 2012 Nachrichtenredakteur der Presse und natürlich auch Podcast-Host hier bei Was wichtig ist. Herzlich willkommen. Mutlak Butlan also. Was die Türken hier wieder einmal mit resignierendem Humor verarbeiten, ist in Wirklichkeit der Versuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, die Opposition zu spalten und zu zerschlagen. Wie genau Erdogan das macht, das erklärt in der heutigen Folge Duygu Özkan, meine Kollegin im Auslandsressort der Presse. Bevor wir ins Gespräch starten, noch ein kurzer Hinweis auf einen anderen Podcast. Den beliebten Erklär-Podcast Erklär mir die Welt gibt es mittlerweile seit 8 Jahren und vor einer Woche ging eine ganz besondere 400. Jubiläumsfolge live. In hintergründigen Gesprächen mit Expertinnen und Experten lässt sich Host Andreas Sator je ein Thema aus Politik, Wirtschaft, Umwelt oder Gesundheit erklären. In der aktuellen Folge, der 401., spricht Andreas Sator zum Beispiel mit Betriebswirtschaftsprofessor Leonard Dobusch darüber, wie sehr wir uns im Internet von einigen wenigen mächtigen Menschen abhängig gemacht haben und wie eine Alternative aussehen könnte. Diese und weitere spannende Folgen gibt es überall, wo es Podcasts gibt oder unter erklärmir.at. Mutlak Butlan, liebe Duygu, wir haben es im Intro schon ein bisschen gehört. Die Türken haben aber schon noch einen eigensinnigen Humor, wie sie es aufnehmen oder wenn die Justiz die stärkste Oppositionspartei CHP zerlegt. Wollen wir es ein bisschen zusammenfassen, die Ereignisse? Was ist da passiert in der Türkei zuletzt?
Was ist passiert? In der Türkei passiert ja ständig etwas. Und das, was zuletzt passiert ist, hat Ende Mai stattgefunden. Da hat ein Gericht ein Urteil veröffentlicht zur CHP, also der größten Oppositionspartei in der Türkei, der kemalistisch-sozialdemokratischen, und hat eine sogenannte Nichtigkeitserklärung veröffentlicht, also ein Mutlak Butlan. Und damit hat das Gericht die parteiinterne Wahl aus dem Jahr 2023 für null und nichtig erklärt. Was war damals passiert? Die Partei hat einen neuen Parteivorsitz gewählt, also die Basis hat einen neuen Vorsitz gewählt. Und das war im Prinzip das Duo Ekrem İmamoğlu und Özgür Özel. Und mit dieser Wahl ist der alte Parteichef Kemal Kılıçdaroğlu abgewählt worden. Und dieser Prozess ist für null und nichtig erklärt worden. Das heißt, die Gerichte erkennen alles, was ab 2023 in der Partei war und stattgefunden hat, nicht an. Das heißt, für die Gerichte ist Kılıçdaroğlu noch der amtierende Parteichef. Und die Einsetzung dieses Mutlak Butlan, also dieser Nichtigkeitserklärung, hat dann natürlich für große Diskussionen gesorgt, weil es auch zum ersten Mal in einem derartigen politischen Zusammenhang sozusagen eingesetzt wurde. Und das führte auch zu Diskussionen innerhalb von Juristen. Ist das überhaupt in diesem politischen Zusammenhang ein anwendbares Mittel? Also es hat für sehr viele nicht nur juristische, sondern auch gesellschaftspolitische, öffentliche Diskussionen gesorgt und hat natürlich auch satirische Auswüchse hervorgebracht. Es gibt sehr viele Lieder mit dem Titel Mutlak Butlan. Es wird sehr viel auf TikTok, Instagram und so, wird das satirisch aufbereitet.
Auch weil es ein Begriff war, der jetzt nicht im Alltag war, oder? In der Türkei bis jetzt. Mhm. Also der alte Parteichef, der eigentlich abgewählt worden ist, das ist Kemal Kılıçdaroğlu. Und der wurde jetzt wegen Mutlak Butlan, also einem Gerichtsbeschluss, wieder zum Parteichef gemacht. Und dann gibt es da Özgür Özel, der eigentlich gewählter Parteichef der CHP ist oder war und ist es eben plötzlich nicht mehr. Und dann spielt noch Ekrem İmamoğlu eine große Rolle, aber der sitzt wiederum im Gefängnis.
Es ist so, dass Ekrem İmamoğlu, der ehemalige, also abgesetzte, aber noch gewählte Bürgermeister Istanbuls, inhaftiert ist. Özgür Özel, der momentan noch Fraktionsvorsitzender ist der Partei, ist nicht in Haft. Und dieses Duo Özel-İmamoğlu hat vor 2 Jahren eine parteiinterne Wende eingeleitet und damit eine Reihe von Ereignissen angestoßen, die Erdogan auf vielen Ebenen, also dem Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, nicht gepasst haben. Wie gesagt, 2023 haben sie die Partei übernommen Und kurze Zeit später, also ein Jahr später, gab es dann die Kommunalwahlen in der Türkei. Und bei dieser Wahl unter dem neuen Führungsduo und der neuen Gruppe, die die Partei geleitet haben, also es waren natürlich nicht nur diese zwei Personen, sondern ein Generationenwechsel hat in der Partei stattgefunden. Und unter ihrer Führung ist die Partei die stimmenstärkste Partei geworden nach dieser Wahl. Das heißt, bei der Kommunalwahl hat die CHP die AKP überholt. Und das war für die Partei im Allgemeinen und für Erdogan im Besonderen natürlich ein Schock. Und im Zuge dessen hat sich auch herauskristallisiert, also im Zuge dieser Entwicklungen, dass Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu Ambitionen hatte, sich als Gegenkandidaten bei der Präsidentschaftswahl aufstellen zu lassen, also Gegenkandidat zu Erdogan. Und da gab es Vorbereitungen von der Partei, die Weichen dafür zu stellen. Und das ist natürlich auch von der Öffentlichkeit sehr intensiv verfolgt worden. Und es gab dann auch Umfragen und diese Umfragen haben gezeigt, nicht alle, aber doch recht viele haben gezeigt, dass die Beliebtheit von İmamoğlu bisweilen die Beliebtheit von Erdogan überstieg. Das war so, da haben alle Alarmglocken geschrillt bei Erdogan. Also erstens einmal stimmenstärkste Partei und zweitens einen beliebten Gegenkandidaten. Und um das zu verhindern, dieses Szenario zu verhindern, hat sich Erdogan einen Plan ausgedacht mit, ich würde mal sagen, 4 Schritten. Und diesen Plan hat er auch sofort umgesetzt oder ist zur Tat geschritten sozusagen. Und das, was wir jetzt gesehen haben mit Mutlak Butlan, ist so der vorläufige Endpunkt dieser Entwicklung. Aber begonnen hat es mit dem ersten Schritt, nämlich damit, dass İmamoğlu das Universitätsdiplom aberkannt wurde von der Istanbul-Universität. Und das ist passiert, nachdem man muss davon ausgehen, dass die Regierung die Universität unter Druck gesetzt hat. Und der Grund, warum das passiert ist, ist, dass jemand ohne Universitätsdiplom nicht kandidieren darf. Das heißt, diese Grundlage ist İmamoğlu weggenommen worden. Das war der erste Schritt.
Zur Präsidentschaftswahl, oder?
Genau. Mhm. Der zweite Schritt, lieber ins Gefängnis stecken, nur um sicherzugehen, dass von ihm keine Gefahr mehr kommt, sozusagen. Man muss es wirklich so salopp zusammenfassen. Und da könnte er im Prinzip, es wäre nicht das erste Mal, dass in der türkischen Geschichte das vorkommt, vom Gefängnis aus einen Wahlkampf machen. Aber mit dem aberkannten Diplom ist ihm dieses Vehikel weggenommen worden. Also Diplom weg, Gefängnis. Und das waren dann mal die ersten beiden Schritte. Und der dritte Schritt sollte dann sein, den Druck auf die Partei aufbauen, um Unsicherheit und Chaos in der Partei zu generieren. Und das ist auf diese Weise passiert, dass immer mehr Menschen in der Partei, vor allem in Istanbul, aber nicht nur, festgenommen wurden. Also das Fundament dieser neuen Führung sollte zerbröckeln. Mittlerweile sind Hunderte in Haft, mindestens 400 Personen, nur im Prozess gegen İmamoğlu. Und der vierte Schritt sollte dann sein, also das war die Idee, die Strategie sozusagen, dass mit diesen 3 Schritten die Partei ins Chaos verfällt, orientierungslos wird und dadurch Erdogan keine Gefahr mehr sein kann. Nur ist dieser vierte Schritt nicht passiert unter Özels Parteiführung. Das Gegenteil ist passiert. Er hat die Kräfte mobilisieren können. Er hat die Partei konsolidiert, also er hat dieses Thema, die Angriffe auf die CHP, ständig in den Medien gehalten. Er war permanent auf den Straßen, hatte zeitweise und hat noch immer 2 Auftritte an einem Tag und zwar an entgegengesetzten Orten in der ganzen Türkei. Also er ist die ganze Zeit auf der Straße, das ist er nach wie vor, hält Kundgebungen, besucht Versammlungen, Veranstaltungen und so weiter. Und dadurch konnte er eben die Kräfte mobilisieren und macht das exakte Gegenteil von dem, was Kemal Kılıçdaroğlu während seiner Zeit als Parteivorsitzender gemacht hat. Nämlich hauptsächlich im Büro in Ankara sitzen. Und das möchte Erdogan. Er will einen Gegner, der im Büro sitzt.
Diese 2 Charaktere besprechen wir jetzt noch ein bisschen. Was hindert Özgür Özel jetzt daran, die Partei trotzdem zu führen, auch wenn er jetzt nicht de facto Parteichef ist? Ist es, weil ihn die Justiz daran hindert oder hat er nicht die Mehrheit der Partei hinter sich, die ihn ja auch gewählt hat?
Er hat die Mehrheit der Partei hinter sich. Darauf deuten Umfragen hin und Analysen, auch Beobachter, Beobachterinnen, Kommentatorinnen. Alle sind sich einig, dass ein Großteil der Parteibasis hinter Özgür Özel steht. und dass ein Großteil der Parteibasis alles, was mit Mutlak-Butlern zu tun hat, als politisch motivierte Einflussnahme bewertet. Also Özal kann die Basis mehr oder weniger hinter sich wissen. Er ist nach wie vor Fraktionsvorsitzender, er hat auch eine Funktion innerhalb der Partei und er hat auch noch Zugänge, obwohl er jetzt keinen Zutritt mehr hat zur Parteizentrale, hat er noch Zugang zur Parteiinfrastruktur. Inwieweit er das irgendwann nicht mehr haben wird, das wissen wir nicht. Es steht noch ein ordentlicher Parteitag aus. Wann und wie es dazu kommen wird und welche Dynamiken sich dann entwickeln, das können wir momentan noch nicht sagen. Aber was wir schon sagen können, ist, dass wir mittlerweile beobachten können, dass es vielleicht Ideen gibt oder zumindest Überlegungen, dass die Gruppe rund um Özgür Özal vielleicht versuchen wird, eine neue Partei zu gründen. Dann wird es eine Abspaltung geben.
Das heißt, da ist auch die Beziehung zwischen Özal und Kılıçdaroğlu, das ist nicht eine Zusammenarbeit, sondern das sind zwei Seiten einer Partei? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, also da ist viel Porzellan zerschlagen zwischen Özal und Kılıçdaroğlu. Momentan ist das so, dass die türkische Öffentlichkeit bei beiden Parteien von der CHP spricht. Und ich glaube, das ist auch die Wahrnehmung von den Personen innerhalb der Partei. Wir sind noch eine Partei, aber es gibt zwei Parteien innerhalb der Partei. Und so wird das auch genannt. Also es gibt die gewählte Partei und die eingesetzte Partei. Und das sagen auch die wenigen unabhängigen Medien in der Türkei, die es noch gibt, die nennen diese Parteien auch so, um sie voneinander zu unterscheiden. Aber noch sprechen wir von der CHP.
Und was ist die Rolle von Kılıçdaroğlu da? Der könnte auch sagen, gut, eigentlich haben wir schon längst einen anderen Parteichef, der wurde gewählt. Aber nimmt er diese Rolle an als neuer CHP-Chef? Da sagt er jetzt, ja, die Justiz hat entschieden, ich bin's wieder und jetzt machen wir weiter.
Das ist eine sehr gute Frage, weil die Rolle Kılıçdaroğlu's, die wird auch in der türkischen Öffentlichkeit mit wahnsinnig großer Verwunderung verfolgt. Ja?
Weil das klingt ja fast, als wäre er eine Erdogan-Marionette jetzt, die er einsetzt eigentlich.
Warum macht er das? Was sind seine Beweggründe? Was ist seine Motivation als fast 80-jähriger Mann oder Mitte 70, 80, weiß jetzt nicht genau, wie alt er ist, aber er ist im Pensionsalter sozusagen, noch einmal zurückzukommen und zu sagen, ich will weitermachen. Also das, was man von seinem Verhalten bis jetzt herauslesen kann, ist Rache. Kılıçdaroğlu hat das Segen an seinem Stuhl als Parteivorsitzender von der jüngeren Generation weder verkraftet noch verziehen. Und das implizieren auch seine Auftritte, wenigen Auftritte, die er seither hatte. Er hat ein, zwei Reden gehalten, sehr schlechte Reden. Das waren die Zusammenfassungen von den Kommentatoren, also relativ schwach und abgelesen und weder mitreißend noch sonst irgendwie gehaltvoll, was den Inhalt betrifft. Aber bei seinen Auftritten war er vor allem beleidigt, dass er nicht Vorsitzender genannt wird. Er hat die inhaftierten Parteikollegen von ihm so dargestellt, als würden sie zu Recht im Gefängnis sitzen. Und er hat ihnen vorgeworfen, dass sie Anhänger des Predigers Fethullah Gülen seien. Also er hat sich die Sprache der AKP zu eigen gemacht, um gegen seine eigene Partei zu wettern. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich sehe das auch so. Ich kann es mir nicht anders erklären als eine Racheaktion und verletzte Eitelkeiten und den Wunsch, die Partei wieder führen zu wollen. Man muss auch dazu sagen, er war über 10 Jahre Parteivorsitzender. Und in dieser Zeit, muss man sagen, er war nicht sonderlich erfolgreich als Oppositionsführer.
Er ist 77 Jahre alt. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, also damit 77. Wir das auch wissen. Weil wir jetzt sehr viel über die CHP gesprochen haben. Wofür steht denn die CHP eigentlich? Was ist das für eine Partei? Mit welchen Wurzeln?
Im Prinzip können wir sagen, dass es sich bei der CHP um eine natürlich kemalistische Partei handelt. Die versteht sich als eine sozialdemokratische Partei, ist auch Mitglied der Sozialistischen Internationale und versteht sich als progressive Partei, die in der Tradition Atatürks natürlich steht und hat aber auch, und das unterscheidet die CHP von anderen sozialdemokratischen Parteien in Europa, sehr viele nationalistische Elemente. Aber der Angriff auf die CHP, das, was wir jetzt sehen in der Türkei, hat abgesehen davon, dass es eindeutig als politisch motivierter Angriff auf eine Partei zu bewerten ist, natürlich auch in der innertürkischen Debatte eine symbolische Bedeutung, weil es eben so eine geschichtsträchtige Partei ist. Und wenn ich das noch kurz sagen darf, es gab viel Spekulation rund um diese Ereignisse, rund um Mutlak Putlan sozusagen, dass Erdogans Ziel ist, die Partei in der Bedeutungslosigkeit zu versenken. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Also er will schon eine bedeutungslose Oppositionspartei als Gegner haben. Aber was er nicht wollen kann, ist die absolute Zerstörung der Partei. Weißt du, was ich meine? Also, dass die CHP irgendwann nicht mehr existiert, das kann er nicht wollen und wird er auch nicht wollen. Denn um den Anschein einer Demokratie zu wahren, und das ist Erdogan sehr wichtig, dieser Anschein der Demokratie, braucht er eine Oppositionspartei. Er braucht aber eine schwache Oppositionspartei oder will eine schwache Oppositionspartei, die er kontrollieren möchte und nicht eine, die Ideen hat und erfolgreich ist. Also er braucht, will eine Oppositionspartei unter Kılıçdaroğlu, aber er will keine, wie soll ich sagen, er will keine erfolgreiche Oppositionspartei. Deswegen ist mein Eindruck, dass er nicht die Partei zerschlagen will. Er braucht die Partei, eben um den Anschein einer Demokratie zu wahren, aber er braucht eine schwache Oppositionspartei.
Aber im Endeffekt ist dann doch Erdogans Strategie ganz aufgegangen, oder? Die CHP ist ja jetzt mit sich selbst beschäftigt und nicht mit der Oppositionsrolle, die sie eigentlich innehat.
Ja, also für Erdogan läuft es wie am Schnürchen insgesamt, muss man sagen. Er ist natürlich sehr glücklich, dass Kemal Kılıçdaroğlu existiert und dass er zurück, also dass er diese Rolle sozusagen angenommen hat, zurück zur Partei zu kommen. Also wie vorhin gesagt, für ihn ist sein Plan insofern aufgegangen, dass die CHP wirklich momentan mit sich selbst beschäftigt ist. Die Partei muss aus dieser Krise irgendwie herauskommen oder zumindest die Truppe rund um Özgür Özel bzw. İmamoğlu und wird jetzt längere Zeit damit beschäftigt sein, den Weg da herauszusuchen. Und Erdogans Plan hat auch beinhaltet, dass Özel den Fokus auf die inneren Zerwürfnisse der CHP legen wird und somit den Fokus weg von den Angriffen auf die AKP als Regierungspartei. Das ist für Erdogan sehr wichtig. Die Partei soll sich selbst zerfleischen und mich in Ruhe lassen, damit ich gewisse Dinge regeln kann, unter anderem meine eigene Nachfolge. Aber für Erdogan läuft es nicht nur aus diesen innenpolitischen Gründen gerade gut, auch außenpolitisch hat die Türkei in dieser dynamischen Region Aufwind erhalten. Mit dem Iran-Krieg ist ja sozusagen die Sicherheitsarchitektur in der ganzen Region neu gezeichnet worden und die Schwäche des Iran bedeutet die neue Stärke der Türkei. Und das hat auch dazu geführt, dass die Türkei aus sicherheitspolitischen Gründen für die europäischen Länder viel mehr an Bedeutung gewonnen hat. Vor kurzem war zum Beispiel der türkische Außenminister, unter anderem in Wien. Er hat aber so eine ganze Europatour absolviert und ist in jeder Stadt von A bis Z hofiert worden natürlich. Und das stärkt auch die türkische Regierung unter Erdogan. Jetzt findet in ein paar Tagen der NATO-Gipfel in Ankara statt. Auch das ist wieder eine Möglichkeit für Erdogan bzw. für die AKP, sich selbst zu inszenieren. Mit Donald Trump gibt es auch keine großen Zerwürfnisse, im Gegenteil. Also Trump hat ja Erdogan über den grünen Klee gelobt und während der seiner ersten Amtszeit war die Stimmung so ein bisschen schlecht und das ist es jetzt nicht. Also insgesamt kann man sagen, außenpolitisch läuft es für Erdogan auch recht gut.
Wohin läuft denn die Macht von Erdogan noch hinaus? Gibt es da Übergabepläne? Was wird da in der Türkei gesprochen? Wie lange wird Erdogan noch diese Macht ausfüllen wollen, die er sich da geschaffen hat?
Theoretisch findet die nächste Wahl 2028 statt. Und theoretisch kann Recep Tayyip Erdogan nicht mehr antreten. Was das alles praktisch bedeutet, wissen wir nicht. Also diese ganzen Vorgänge sind ja sehr dynamisch in der Türkei. Und was vermutet wird, ist, dass Erdogan eine weitere Amtszeit anstrebt, obwohl er das laut Verfassung gar nicht darf, aber dass er schon nach Möglichkeiten sucht, um sich diese dritte Amtszeit noch zu sichern. Und da gibt es verschiedene Überlegungen. Wird er die Kurden, also die pro-kurdische Partei, damit einbeziehen, damit er dann für eine Verfassungsänderung die nötige Mehrheit hat im Parlament? Oder wird vielleicht andere Wege suchen und finden, um sich diese Amtszeit zu sichern. Da werden verschiedene Ideen gewälzt. Genau, und was seine Nachfolge betrifft, gibt es auch Spekulationen in den türkischen Medien. Da werden immer wieder Namen genannt, die als Nachfolger von Erdogan in Frage kommen. Bis vor kurzem wurde zum Beispiel Hakan Fidan genannt, der türkische Außenminister. Aber anscheinend ist es so, dass sein Name jetzt nicht mehr so hoch im Kurs steht, sondern es werden zwei andere Namen genannt, nämlich sein Schwiegersohn oder sein Sohn Bilal Erdogan. Aber das ist auch, wie gesagt, das ist auch alles sehr dynamisch. Das kann übermorgen schon wieder ganz anders aussehen. Aber dass es diese offene Nachfolgefrage gibt, das steht fest. Und dem will sich Erdogan in Ruhe widmen sozusagen. Und da braucht er keine Partei als Gegner, keinen Kandidaten als Gegner, die erfolgreich sind, die für Unruhe sorgen und die ihm bei der Präsidentschaftswahl womöglich auch noch schlagen können. Das kann er nicht gebrauchen.
Mutlak Butlan, sage ich dazu nur. Wieder was gelernt. Ich werde das jetzt in meinen Alltag immer wieder einbauen versuchen. Danke dir, liebe Duygu, für deine Expertise und Einschätzungen. Danke.
Gerne, danke schön.
Vor ziemlich genau einem Jahr habe ich mit meiner Kollegin Duygu Özkan schon einmal über die Opposition in der Türkei hier im Podcast gesprochen. Damals haben wir auch über die anderen Parteien gesprochen. Die Folge verlinke ich nochmal in den Shownotes. Das war's von mir heute. Sie finden alle Folgen von Was wichtig ist übrigens auch auf YouTube. Folgen Sie uns gerne auch dort. Danke fürs Zuhören. Haben Sie noch einen angenehmen Tag.